Wir hören auf das Evangelium für den Ostertag aus Johannes 20. Da schreibt der Evangelist ab Vers 11 Maria. Maria blieb draußen vor dem Grab von Jesus stehen und weinte. Kriegen wir den Text noch zum Mitlesen? Ah, super. Maria blieb draußen vor dem Grab von Jesus stehen und weinte. Mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor und schaute in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel. Sie trugen leuchtend weiße Gewänder und saßen dort, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einer saß am Kopfende, der andere am Fußende. Die Engel fragten Maria: Frau, warum weinst du? Maria antwortete: Sie haben meinen Herrn fortgebracht und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nach diesen Worten drehte sie sich um und sah Jesus dastehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Maria dachte, es ist der Gärtner. Und darum sagte sie zu ihm: Herr, wenn du ihn fortgeschafft hast, dann sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn zurückholen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Und sie wandte sich zu ihm und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater hinaufgestiegen, aber geh zu meinen Brüdern und richte ihnen von mir aus: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern. Sie verkündigte ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie erzählte, was er zu ihr gesagt hatte. Herr Jesus, das ist dein Wort jetzt für uns auch heute Morgen. Nimm du uns mit hinein und stecke du uns an mit der Freude von Ostern, die aus dir und deinem Wort entspringt und bis in die Ewigkeit reicht. Amen. Liebe Festgemeinde, kennen Sie Goethes Osterspaziergang? Vom Eise befreit sind Strom und Bäche, durch des Frühlings holden, belebenden Blick, im Tale grünet Hoffnungsglück. Okay, die Schulzeit ist lange hin. Spätestens seit diesen Worten Goethes hat Ostern irgendwas mit Frühling zu tun. Generationen von Schülern, also bis kurz vor ihrer Schulzeit, haben das auswendig lernen müssen. Ostern, das Frühlingsfest mitten im Aufbruch der Natur. Und ich sag's mal, wenn nicht wie in diesem Jahr, kann man das irgendwie auch erleben. Oko mit Sonnenschein ist einfach was anderes als Oko im Regen. Und da ist es dann, wenn man das so mitbringt, wenn man aus dieser Sonne rauskommt, da ist es kaum zu verstehen, dass nun das Predigtwort, das uns aufgetragen ist für diesen Ostertag, dass das in Jerusalem mit Tränen beginnt. Es sind allerdings keine Tränen über das schlechte Wetter. Es ist Maria von Magdala und sie steht vor dem Grab Jesu und weint und weint. Aber muss so eine Depri-Stimmung jetzt auch im Gottesdienst sein? Müsste man hier auf der Hänselshöhe nicht ein bisschen positiver reden? Krankheiten und Schmerzen haben wir doch genug. Also wir haben doch immerhin eine Abteilung ein paar Meter weiter, die versucht, den Leuten aus den Krankheiten und Schmerzen rauszuhelfen. Maria würden wir doch sagen: Liebe Maria, lass doch die Tränen endlich mal sein. Die Toten kommen nicht wieder, schau nach vorne. Warum aber berichtet der Evangelist Johannes trotzdem so ausführlich über diese weinende Frau? Folgen wir der Begegnung von Maria von Magdala mit Jesus in drei Etappen. Die erste Etappe: Maria weint um Jesus. Es sind keine Pflichttränen, die man vergießt, weil es sich so gehört. Maria ist kein orientalisches Klageweib, das dafür angestellt ist, viele Tränen zu vergießen. Sie ist auch nicht einfach ein zart besaiteter Charakter, der nah am Wasser gebaut hat. Das gibt's ja unter uns. Die einen halten mehr aus und die anderen weniger. Maria ist einfach und ehrlich traurig. Denn dieser Jesus hat ihr doch ungeheuer viel bedeutet. Er hatte sie von einer dunklen Last befreit und ihr Leben wieder hell gemacht. Und daraufhin hatte sie Jesus in seinem Dienst unterstützt. Aber das alles ist mit seinem Tod vollständig in sich zusammengebrochen. Ihr ganzer Lebenssinn war mit einem Mal verschwunden. Und darum weint Maria um Jesus. Das sind nicht nur Krokodilstränen, sondern das ist nackte Verzweiflung. Und als ob das nicht gereicht hätte, dass ihr Freund und Meister Jesus tot ist, ist nun sein Grab auch noch leer. Die meisten von Ihnen werden das in ihrem Leben schon öfter gehört haben, dass das Grab von Jesus leer war. Ich möchte Sie einmal fragen, ob Sie sich das ganz real vorstellen wollen. Gehen Sie mit mir mal einen Moment auf den Friedhof. Also den bei Ihnen zu Hause, da wo Sie so Ihre Toten begraben. In Ihrer Familie, in Ihrer Nachbarschaft, in Ihrem Umfeld. Sie haben irgendeinen sehr lieben Menschen verloren. Jemand, der Ihren Alltag ganz und gar mitbestimmt hat. Und Sie waren bei der Beerdigung dabei und haben schweren Herzens losgelassen. Und Sie lernen jetzt so den ersten Tag, den zweiten Tag danach, so ganz mühsam irgendwie Alltag ohne ihn zu leben. Und dann ist es gut, wenn Sie immer mal wieder zum Grab gehen können und Ihre Trauer einen Ort hat. Und nun nähern Sie sich der traurigen Stelle und Sie sehen schon aus der Ferne, da ist was anders. Der Hügel über dem Grab, der bei Ihnen so aufgeschüttet war und die Kränze, die drumherum liegen, ist alles verstreut. Und je näher Sie hinkommen, desto schneller laufen Sie. Was ist da los? Und als Sie dort ankommen, sehen Sie, das Grab ist geöffnet und der Leichnam ist verschwunden. Und jetzt? Wie würden Sie jetzt reagieren? Mit Entsetzen? Mit Panik? Vielleicht rufen Sie ganz laut um Hilfe? Und irgendwann stehen Sie da und fallen in irgendeine abgründige Trauer. Die einen vielleicht stumm, die anderen klagend und die dritten einfach nur weinend. Und jetzt sind sie da, wo Maria von Magdala in unserem Bericht ist. Und was würden Sie denken am Grab, am leeren Grab ihrer Lieben? Irgendwelche schrecklichen Typen müssen die heute Nacht gewütet haben. Die haben irgendwie Theater veranstaltet. Die werden irgendwie den Leichnam geklaut haben. Wo ist er jetzt? Was machen Sie mit ihm? Das ist einfach unfassbar. Das ist Maria von Magdala in unserem Bericht. Maria weint um Jesus, um ihren toten und nun auch noch irgendwie gestohlenen, auf jeden Fall verschwundenen Freund und Meister Jesus. Warum nehmen wir uns mit dem Evangelisten Johannes so lange Zeit für diese weinende Frau? Mich bewegen zwei Gründe. Das eine, Maria ist für mich in ihrem Verhalten völlig normal. Das ist einfach menschlich. Ich kann das so gut nachvollziehen, was da mit ihr los ist. Vielleicht geht es Ihnen ja auch so. Egal, was wir über das Wunder der Auferstehung Jesu, was wir über das Wunder der Auferstehung Jesu sagen können und was wir auch noch zu sagen haben, wir haben es hier mit ganz normalen Menschen zu tun. Die waren nicht irgendwie ein bisschen abgehoben von der Alltagswelt. Die 2000 Jahre, die zwischen ihnen und uns liegen, ja, die haben uns technischen Fortschritt gebracht, das haben wir ja eben erlebt, so mit der Leinwand und so. Wir haben eine ungeheure Wissensexplosion. Wir wissen jetzt, wie man Strom durch irgendwelche Kabel schickt. Das wussten die damals alles noch nicht. Aber die Menschen sind die gleichen geblieben. In ihren Grundzügen und Grundfragen. Und die Grunderfahrungen sind auch immer noch die gleichen. Wer tot ist, ist tot und kommt nicht wieder. Das ist das eine. Maria ist so normal, wie wir auch normal sind. Und das Zweite, was mir an Maria auffällt, sie hat für das Verschwinden von Jesus nur eine passable Deutung. Sie haben meinen Herrn weggenommen. Maria denkt von ihren ganz alltäglichen Erfahrungen aus, Jesus war tot, Sie hatte unter seinem Kreuz gestanden, sie hatte erlebt, wie die Soldaten seinen Tod feststellten, sie war bei der Beisetzung dabei, und wenn nun das Grab leer ist, gibt es nur eine sinnvolle Erklärung: gestohlen, irgendwohin weggenommen, nicht einmal meine letzte Ehre darf ich Jesus erweisen. Maria hat keine Sekunde mit irgendeiner anderen Lösung für ihre Not gerechnet. Und solange wir auch nur mit unseren eigenen Möglichkeiten und Erfahrungen rechnen, solange kommen auch wir zu keinen anderen Ergebnissen als Maria. Unsere Möglichkeiten enden genauso an den Gräbern der Verstorbenen, wie Maria am Grab Jesu steht und weint. Ich habe als Gemeindepfarrer, 500, 600 Beerdigungen gehabt in den letzten Jahren. Ich habe ganz oft gedacht, wenn ich am Friedhof stehe und wenn wir die Erde auf den Leichnam draufwerfen, habe ich mich gefragt, was machen wir hier eigentlich? Wir wissen doch auch nicht mehr als der Rest der Welt. Unsere Möglichkeiten sind jetzt zu Ende. Alles, was wir als Menschen tun konnten, haben wir bis zur letzten Sekunde des Lebens getan, und jetzt ist Feierabend. Wir sind doch nicht klüger als Maria von Magdala und sagen genauso: hier ist Schluss, mehr geht nicht. Und wenn sich die Perspektive Marias nun doch wendet, und zwar um wirklich 180 Grad, dann hat das nichts damit zu tun, dass die Leute damals irgendwie ein bisschen wundergläubiger waren oder dass Maria eine besonders fromme Frau war und deswegen irgendwie dichter am Himmel war. Sie hatte dieselbe Weltsicht wie wir: wer tot ist, ist tot. Sicher, Jesus hatte zu seinen Lebzeiten schon ein paar Mal versucht, diesen Horizont aufzusprengen, den Horizont seiner Freunde zu öffnen. Er hatte angetippt und sagt: Achtung, da kommt noch was. Aber ganz ehrlich, ich erlebe weder bei der Maria hier noch bei den anderen Berichten von den Jüngern von Jesu irgendetwas. Ihr Bild von Wirklichkeit hat einen ganz festen Rahmen. Etwas anderes ist nicht vorgesehen. Nicht einmal die beiden Engel am Grab können sie aus der Gefangenschaft, aus diesem Rahmen reißen. Stell dir mal vor, da sitzen zwei Engel vor ihnen. Naja, die meisten von ihnen haben das noch nicht erlebt. Das Weltbild ist so fest, dass auch die beiden Engel an dieser Situation nichts ändern. Gott kommt vor im Leben von Maria. In der Vorstellung vom Leben. Aber eine grundlegende Veränderung des Daseins erwartet sie nicht. Ich weiß nicht, was Sie für Vorstellungen vom Leben haben, wie Ihr Bild von der Wirklichkeit aussieht. Ich glaube mal, wenn Sie heute Morgen hier sind, kommt Gott in dieser Vorstellung vom Leben vor. Aber kann Gott anders reagieren, als Sie es erwarten? Als Sie es festgelegt haben? Maria weint um den toten Jesus, weil sie ganz in ihrem gewohnten Rahmen gefangen ist. Eine zweite Etappe in dieser Geschichte: Maria entdeckt Jesus. Vielleicht müsste ich eher umgekehrt sagen: Jesus entdeckt Maria. Denn Jesus öffnet Maria die Augen. Maria selbst blickt ja lange nichts. Erst als Jesus auf den Plan tritt, beginnt eine Veränderung. Ganz behutsam tritt er an sie heran. Er fragt vorsichtig, genau dasselbe wie die Engel vorher auch: warum weinst du? Jesus fragt nach dem Grund ihrer Trauer. Jesus möchte an die Wurzel ihrer Not. Er möchte ihr und unser Weltbild sprengen und nicht nur ein bisschen daran herummalen. Wen suchst du? Fragt er weiter. Und damit lenkt er den Blick auf das Zentrum unserer Geschichte, auf die Mitte von Ostern, nämlich auf ihn selbst. Alles andere ist, sagen wir, schmückendes Beiwerk. Also gegen Engel haben wir nichts, gegen Osterhasen haben wir auch nichts. Kann alles irgendwie sinnvoll sein, aber die entscheidende Frage ist: was ist mit Jesus los? Und die entscheidende Frage ist: wo ist er? Wo ist Jesus? Maria hat wohl einen flüchtigen Blick auf den Frager geworfen, aber sie ist in ihrem Blick gefangen. Sie kann deswegen auch nur an das Nächstliegende denken, und in ihrer Trauer vermutet sie, das kann ja wohl nur der Friedhofsgärtner sein. verständlich, dass der jetzt vorbeikommt, wenn er das Chaos hier sieht, der muss ja jetzt mal aufräumen. Verständlich, dass sie sich auch gar nicht irgendwie mit diesem Menschen aufhält, sondern ihre Gedanken und ihren Blick wieder von ihm abwendet und, ich weiß nicht, vielleicht traurig zu Boden guckt oder ängstlich ins leere Grab reinschaut. Und wieder denke ich, wie viele Zeitgenossen gehen wohl ähnlich mit Jesus um. Sie werfen einen flüchtigen Blick auf Jesus, aber eigentlich haben sie nur ihre eigenen Erwartungen im Kopf, die dann eigentlich nicht zu Jesus führen. Dann darf Jesus das bestätigen, was wir schon immer denken, aber er kann es nicht verändern, was wir denken und erwarten. Und so wendet sich Maria von Jesus ab und so wenden sich viele wieder von Jesus ab und bleiben doch in ihren alten Fragen und Nöten stecken. Und Maria wiederholt die alten Sätze. Also das ist fast wie auf dem Knopfdruck. Jetzt allerdings nicht als Vorwurf an oder als Geschichte an die Engel, sondern jetzt als Vorwurf an diesen vermeintlichen Gärtner. Und da sagt Jesus zu ihr: Maria. Ganz persönlich: Maria. Mehr nicht. Keine gelehrte Diskussion um die theoretischen Möglichkeiten einer Auferstehung der Toten. Geht das überhaupt? Wie soll das biologisch funktionieren? Die Zellen, die da so ein paar Tage lang absterben, kann man doch nicht wiederbeleben. Jesus diskutiert nicht über irgendwelche Möglichkeiten, sondern er setzt eine Wirklichkeit. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Er diskutiert nicht über die theoretischen Möglichkeiten der Auferstehung, sondern er setzt eine Wirklichkeit. Jesus konfrontiert Maria mit den Fakten. Und so sprengt er ihr geschlossenes Weltbild auf. Jesus tritt Maria gegenüber, er spricht sie an und so befreit er sie aus dem Gefängnis ihrer eigenen Vorstellungen. Ich habe keine Ahnung, mit welchen Glaubensvorstellungen Sie heute Morgen gekommen sind und vielleicht auch mit welchen Glaubenszweifeln Sie da sind. Ich weiß nicht, ob es auch bei Ihnen Vorstellungen gibt, in denen Ihr Glaube gefangen ist. Aber eins weiß ich ganz sicher, Jesus, der Auferstandene, ist da. Und er spricht auch Sie heute Morgen persönlich durch sein Wort an. Denn das ist ja nicht einfach nur eine alte Geschichte. Denn wenn sie stimmt, ist es der Auferstandene, der jetzt auch hier mitten unter uns ist. Für Maria von Magdala ändert sich dadurch alles. Nicht, dass sie jetzt alles verstanden hat. Aber eins weiß sie ganz sicher, dieser Jesus ist da. Der Todgeglaubte lebt. Unsere Erde ist nicht einfach ein Massengrab ohne jede Hoffnung, einfach zum Heulen. Unsere Erde ist der Hoffnungsboden einer neuen Welt. Weil Jesus lebt, werden Sünde, Tod und Teufel nicht auf ewig triumphieren. Vielleicht hat Maria in diesem Moment gedacht, jetzt wird alles wieder so wie früher. Damals, als er bei uns war und wir miteinander durchs Land zogen. Und so will sie ihn jetzt anfassen. Und so würde ich das verstehen. Sie möchte ihn gerne festhalten, zurückholen in die alte Struktur. Aber Jesus öffnet ihr den Horizont für eine noch viel größere Weite. Ich werde zu Gott, dem himmlischen Vater, gehen. Und dann bin ich nicht nur für dich da, Maria, sondern für die ganze Welt, für alle Menschen, die sich mir anvertrauen, so wie du, Maria, selbst da irgendwo im hintersten Winkel in den Bergen, hinter den Bergen, bei den sieben Zwergen, da in Gunzenhausen. Ich bin dann aus der Perspektive Gottes wieder für alle da. Und so steht in der Mitte dieser Geschichte eine Begegnung, die Leben verändert. Maria entdeckt Jesus. Und wir dürfen mit Maria den lebendigen Jesus in unserer Mitte entdecken. Aber das ist noch nicht genug. Das ist Jesus noch nicht genug. Er ist nicht damit zufrieden, dass Maria nun getröstet ist. Dass sie Frieden hat für Zeit und Ewigkeit. Und darum gibt er Maria zum Schluss noch einen Auftrag. Und so heißt dann die dritte Etappe, die ich mit Ihnen gerne gehen würde, Maria sagt von Jesus weiter. Dieser Bericht von der Auferstehung Jesu wäre ziemlich sinnlos, wenn er ein nur historisches Dokument wäre, ohne Folgen für uns. Denn darauf kommt es ja am Ende an. Dass auch wir Jesus persönlich kennenlernen wie Maria, dass wir seine Stimme hören wie Maria, dass wir wie Maria sagen, Rabuni, Lehrer, dir gehört mein Leben. Dir will ich folgen, weil bei dir am Ende alles gut wird. Und damit das auch bei uns ankommt, geschieht ein Doppeltes. Jesus kehrt zu seinem himmlischen Vater zurück in die weltumspannende Wirklichkeit Gottes und darum sprengt er eben noch einmal den Rahmen, den Maria ihm setzen will. Jetzt kann Jesus überall sein. In Jerusalem oder eben auch hier bei uns viele Jahre später. Ich erinnere mich noch gut, als unsere Tochter irgendwie so klein war. Ich weiß nicht mehr wie alt. Wir waren abends am Bett mal zusammen zum Gute-Nacht-Gebet und da kam das dann so. Man liest so diese ganzen biblischen Geschichten, man hat die biblischen Bilderbücher vor Augen und dann diese kummervolle Frage, warum kann ich Jesus jetzt nicht sehen? Und dann war das der Versuch, meine Antwort zu sagen, ja, dann wäre Jesus jetzt hier bei dir. Aber nicht gleichzeitig bei ihrem Cousin Johannes, der ist jetzt heute Morgen nicht hier, aber der wohnte ein paar hundert Kilometer weiter. Das geht ja nicht. Wenn er jetzt hier bei dir ist, kann er ja nicht bei Johannes auch sein. Aber wenn er jetzt unsichtbar da ist, dann kann er bei Johannes sein und bei dir, Mirjam. Und das hat ihr irgendwie eingeleuchtet. Also, die Himmelfahrt Jesu, die Jesus hier ankündigt, macht deutlich, wir haben Jesus nicht nur für uns gepachtet, sondern er ist für alle Menschen auf der ganzen Welt da, weil er der Auferstandene ist. Und darum kann sich die Begegnung vom Ostermorgen überall auf der Welt ereignen, nicht nur irgendwo in Jerusalem. Und darum müssen wir gar nicht alle nach Jerusalem pilgern. Also machen Sie ruhig mal eine Israelreise. Aber es ist nicht schlimm, wenn Sie noch nicht da gewesen sind. Man muss nicht da irgendwo am Gartengrab gestanden haben, um eine Begegnung mit dem Auferstandenen zu haben. Der ist hier genauso drastisch, deutlich, kreativ, unser Leben verändernd, gegenwärtig, wie in Jerusalem oder in Gottes neuem heiligen Land, den Vereinigten Staaten oder wo auch immer. Das ist das eine. Und das andere, Jesus schickt Maria los, das weiterzusagen. Das, was sie erlebt hat und was Jesus ihr aufgetragen hat. Und andere haben das geprüft und dann aufgeschrieben. Und wieder andere sagen nun das Wort Jesu mit ihren Worten weiter, so wie ich es heute Morgen mit meinen Worten tue. Und so redet Jesus heute durch seine Boten. So ist er heute da, auch hier im Gottesdienst. Nicht in irgendwelchen überweltlichen Erscheinungen, die mögen je und dann passieren. Aber die sind nicht notwendig. Notwendig und für unser Heil wichtig ist, dass wir dieses Wort hören und dass uns in diesem Wort heute Morgen der lebendige Gott begegnet. Im Wort der Heiligen Schrift, im Wort auch dieser Predigt. Jesus ist persönlich da und er meint Sie und mich, aber auch uns miteinander persönlich. Er spricht uns an und er will unser Leben durch seine Gegenwart verändern. Er öffnet uns den Horizont. Nicht nur für die großen Taten Gottes, sondern auch für die kleinen Taten Gottes in unserem Alltag. Ja, die alte Welt ist dem Tod verfallen. Alles um uns herum gehört dazu und wir mit allem, was wir sind und haben. Und wir können uns von dieser Perspektive gefangen nehmen lassen. Aber wir können uns auch von Maria anstecken lassen. Wir können uns von Jesus die Augen öffnen lassen, denn er setzt eine neue Wirklichkeit. Durch seine Gegenwart. Jesus ist da, jetzt und für immer. Halleluja. Amen.